نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen heute weiter mit der Lektion 89, Surat al-A'raf, Vers 26 bis 39. Okay, heute ist Tafsir, wie gesagt, wir machen mit den Ayat weiter aus Surat al-A'raf, in denen es, nochmal, Surat al-A'raf ist auch eine mekkanische Sura, in der letzten Zeit Mekkas offenbart, und das Thema ist wieder auch die Widerlegung von vielen Ritualen der Mushrikin, die Art und Weise, was sie, die Sichtweise, was sie als Religiosität bezeichneten, wie sie sich selber als religiös empfanden und die Widerlegung mancher ihrer komplett falschen, auf Aberglauben oder auf Nichtigkeit beruhenden Ritualen. Und die klare Darstellung auch der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit solchen Nichtigkeiten nichts zu tun hat. Ja, und das ist auch wichtig, dass wir das hier in vornherein schon wissen. Und zwar heißt es, und diese Anrede werden wir oft finden in dieser Sura, Ya Bani Adama, o Kinder Adams. Also alle Menschen sind angesprochen, jeder Einzelne, denn jeder Einzelne ist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Adams. Und wir werden angesprochen bei dem Namen unserer Vorfahren, unserer Eltern. Und was haben wir gelesen letztes Mal? Die Geschichte, wie Adam und Hawa erschaffen wurden und wie sie dann vom Shaitan verführt wurden, gesündigt haben und was sie dann letztendlich gerettet hat. Also das haben wir alles schon gelesen. Und wenn wir also bei ihrem Namen angesprochen werden, dann bedeutet das, dass wir also auch daran ganze Zeit erinnert werden, dass ja stimmt, wir sind die Kinder von denen, denen das alles schon passiert ist. Wer war nochmal ihr Feind? Der Shaitan war ihr Feind. Der hat sie verführt und der wird also auch alles versuchen, um uns zu verführen. Also bei der Anrede, durch die Anrede, werden wir daran schon wieder erinnert. Ja, Bani Adama, o Kinder Adams. Wörtlich, o Söhne Adams, aber gemeint sind die Kinder Adams. Qad anzalna alaykum libasa. Gewiss oder in der Tat, wir haben ja schon, es ist in der Tat so gewesen, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt. Kleidung hinab oder herabgesandt. Warum? Was ist die Funktion von Kleidung? Yuwari sawatikum, es verbirgt, verdeckt eure Blöße. Sawatikum, eure Blöße, eure Scham wird dadurch verdeckt. Warisha und auch als Schmuck. Und auch als Schmuck, Risha, wörtlich Gefieder. Federn, das was der Vogel auf seiner Haut trägt. Wörtlich ist das Risch, aber hier ist gemeint damit Schmuck, gemeint ist damit die Kleidung, die eben auch als Schmuck dienen kann. Was meint Allah subhanahu wa ta'ala damit, dass er die Kleidung hinabgesandt hat? Es ist ja nicht so, dass fertige Hemden und Jacken vom Himmel jetzt herabgesandt werden. Was ist damit gemeint? Entweder ist damit gemeint, dass der Befehl, Kleidung zu tragen, von Allah herabgesandt wurde. Also die Tatsache, dass wir überhaupt Kleidung anziehen sollen, dass das ein göttlicher Befehl ist, sich zu bekleiden. Dieser Befehl kommt von Allah, subhanahu wa ta'ala. Oder damit kann auch gemeint sein, dass Allah die Umstände schafft, dass überhaupt Kleidung produziert werden kann. Also zum Beispiel es regnet, Allah sendet vom Himmel Regen herab und dadurch wachsen bestimmte Dinge, wie was weiß ich, Baumwolle oder andere Dinge, Seide meinetwegen auch, ja, letztendlich wird sie zwar gesponnen von bestimmten Tieren, aber auch die ernähren sich aus der Erde und das ist auch nur möglich, weil es eben Regen gibt. Also dieser ganze Kreislauf kann eben nur entstehen, dass Kleidung produziert werden kann, selbst Leder, ja, von der Haut der Tiere, die sich ja auch wiederum von Dingen ernähren, die aus der Erde wachsen. Also wie gesagt, ein ganzer Kreislauf, Allah hat das für uns herabgesandt. Ja, also in beider Hinsicht ist das natürlich wahr. Allah hat die Umstände geschaffen, dass wir Kleidung produzieren können und auch den Befehl gegeben, dass wir uns bekleiden sollen. Was ist die primäre Funktion von Kleidung? Es soll uns bedecken. Kleidung ist zum Bedecken da. Und dann, und das ist diese Art und Weise von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nicht nur die Dinge gibt, die für uns absolut notwendig und essentiell sind, sondern darüber hinaus auch das gibt, was uns gefällt und was uns angenehm ist und was uns zum Schmuck oder zur Annehmlichkeit dient. Ja, also genauso auch bei der Nahrung. Es wächst nicht nur auf Erden, was nur notwendig ist, um uns zum Überleben gerade mal behilflich zu sein. Ja, also trockenes Brot und was weiß ich, paar Körner Weizen und dadurch können wir halt überleben. Sondern schaut euch die Vielfalt an, die wirklich oft auch nur da ist, um uns zu erfreuen oder angenehm zu sein. Und natürlich sind da auch viele Heilmittel drin. Klar, aber es ist auch einfach nur schön, was Allah erschaffen hat. Genauso auch bei der Kleidung. Es ist so, yuwari sawatikum. Das ist die absolute Mindestfunktion von der Kleidung. Warisha und auch als wörtlich Gefieder. Was damit gemeint ist, werden wir jetzt besprechen. Das Wort yuwari, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Von waura, ja. Muwara, yuwari ist das Verb daraus. Verbergen. Etwas verbergen, so dass es nicht mehr sichtbar ist. Ja, nicht halb sichtbar, nicht durchscheinend sichtbar, gar nicht mehr sichtbar, wenn etwas verborgen wird. Ja, das heißt also, Kleidung hat auch einen Sinn, ein Anliegen, eine Funktion zu erfüllen. Und wenn Kleidung diese Funktion nicht mehr erfüllt, dann muss man sich natürlich fragen, ob es denn noch überhaupt als Kleidung durchgehen kann oder ob eben, warum man das dann noch überhaupt anzieht, was das Anliegen dahinter ist. Das sind Fragen, die der Mensch sich also stellen sollte. Risha kommt von Rish ist Plural von Rishatun. Rish ist Plural von Rishatun und das ist wörtlich Gefieder, das Federkleid des Vogels. Federn, ja? Und die sind natürlich oft sehr schön. Denk mal an den V zum Beispiel, ja? Oder eine Henne sogar. Eine Henne ohne Federn sieht ganz anders aus als eine Henne mit Federn, wer das schon mal gesehen hat. Ja, ist natürlich ein ganz deutlicher Unterschied. Und deswegen Federn auch erstmal als etwas, was wir als Schmuck oder als etwas Schönes bezeichnen würden. Aber im Arabischen wird das Wort Rish oder Rishatun auch für Annehmlichkeiten und auch Luxuriitäten benutzt. Also was wir als Luxus bezeichnen würden, aber nicht jetzt negativ belegt, sondern einfach etwas, was sehr, sehr angenehm ist, komfortabel ist, das würde man auch als Risha bezeichnen. Sogar nicht nur bei Kleidern, sondern die Araber gebrauchten das Wort auch für Möbel zum Beispiel, die sehr luxuriös oder angenehm waren, würden sie auch sagen Rishatun. Etwas, was schön ist, komfortabel ist, Rishatun. Also an sich heißt das Wort Federn, aber das Wort, bei den Arabern wurde das Wort auch so entstanden. Und wird hier natürlich, klar, der Mensch trägt ja keine Federn, wird hier als eine Metapher so gesehen gebraucht für Kleidung, die einen schmückt. Also Kleidung, die einen nicht nur bedeckt, wie ein Lendenschurz oder so, sondern auch einen schmückt. Denn, wie gesagt, der Vogel wird auch geschmückt durch sein Federkleid. Aber, das ist auch wichtig, dass auch gerade dieses Wort benutzt wurde, die Federn des Vogels schmücken ihn ja nicht nur, sondern haben auch eine Funktion. Ja, also sie sind nicht komplett funktionslos und schmücken nur. Ja, das ist nicht deren einzige Funktion. Risha, schön, auf jeden Fall, aber eben auch funktionsfähig. Ja, wenn man sich jetzt so bedeckt mit einer schmückenden Kleidung, dass man keinen Schritt mehr gehen kann, weil das Kleid so schwer ist oder weil das so schwer zu handhaben ist und man kann nur auf dem Thron sitzen, dann wäre das nicht unbedingt als funktionsfähig zu beschreiben. Ja, und dazu kommen wir dann nachher noch, wie vielschichtig dieses Thema wirklich ist und wo da eben Grenzen gesetzt sind, dem Gläubigen, was er eben anziehen darf und was er vermeiden sollte. Ja, also nochmal für Komfort oder für, wenn man auch viel hat, wenn man es angenehm hat und viel von etwas hat, dafür haben die Araber auch das Wort Rish benutzt oder Rishatun benutzt. Luxus, ja, in diesem Sinne wird das auch gebraucht. Aber hier nochmal ist Rish im Sinne von Kleidung, im Sinne von Schmuck gebraucht. Also Schmuck für das Wort Schmuck für die Kleidung wird hier gebraucht. Was uns auch nochmal vielleicht einen kurzen Gedanken nochmal jetzt verfolgen lässt, dass in manchen, in Deutschland jetzt wirklich gar nicht, nicht, dass ihr denkt, okay, das habe ich jetzt noch nie erlebt, ja, aber wir müssen ja ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus in andere Länder schauen, in manchen muslimischen Ländern wird euch begegnen oder habt ihr vielleicht schon mal auch erfahren, gibt es das Bild von dem Gläubigen, der so bescheiden ist, der so demütig in Anführungsstrichen ist, dass er jetzt überhaupt gar nicht mehr auf sein Äußeres achten sollte und auch nicht mehr darf. Also das heißt, die Gesellschaft gesteht ihm das auch nicht mehr zu. Ja, so nach dem Motto, wie du betest doch fünfmal, wieso kaufst du neue Kleider? Überspitzt dargestellt. Ja, also ganz überspitzt, bewusst, klar, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um euch das klar zu machen, dass dieses Bild von dem Gläubigen wirklich existiert, dass wenn jemand anfängt zu beten und wenn jemand darüber hinaus sogar noch ein Mann sich einen Bart wachsen lässt, was ja jetzt in manchen Gegenden der islamischen Welt schon als sehr, sehr gläubig gilt, dass wenn jemand auch noch einen Bart hat und dann auch noch fünfmal betet, dass er dann auch bitteschön am besten in Fetzen rumlaufen sollte. Ja, ein Loch sollte die Hose dann mindestens haben und warum sollte er denn auf sein Äußeres achten? Das ist so ein Bild, was sich in manchen Gegenden dann wirklich festgefahren hat, weil dadurch eben angebliche Bescheidenheit ausgedrückt wird und er sollte auch nicht, wenn er die Wahl hat zwischen frischem Brot und altem Brot, dann isst er natürlich das alte, Ja, warum sollte er Frisches wollen? Er hat ja mit der Dunja nichts mehr zu tun. So dieses Bild vom Gläubigen, was wir hier eben in dieser Aya, in diesem Wort, nicht unbedingt wiederfinden, wird auch gleich bestätigt nochmal durch die Sunna des Propheten, dass sich qualitativ anzuziehen oder sogar auch schmückend anzuziehen, natürlich wieder für Frau und Mann gibt es da wieder Unterschiede, werden wir auch gleich drauf kommen, aber dass das nicht gegen das Prinzip der Frömmigkeit geht, dass da kein Widerspruch besteht, sondern gepflegtes Äußeres, nochmal, klar, das ist von Kultur zu Kultur wieder verschieden, was als gepflegt gilt, wenn man es sich leisten kann, das natürlich auch, ja, also dieses aufgesetzte Bescheidene, das heißt, man könnte anders aussehen, aber man aus einer falschen, falschen Frömmigkeit heraus projiziert man nach außen ein Bild von, ach, ich habe ja mit der Dunja nichts mehr zu tun, obwohl man hätte genug Geld, um sich anders kleiden zu können. Dieses bisschen aufgesetzte, nach außen gekehrte, bescheidene Bild, das ist etwas, was wir nicht unbedingt in Quran und Sunna verankert finden. Ja, das sind so ein bisschen dann, würden wir vielleicht behaupten, extreme Ansichten. Aber natürlich, das hat die Nia des Einzelnen darf nicht verurteilt werden. Aber dieses Bild, was so gesellschaftlich existiert, das müsste vielleicht nochmal überdacht werden. Einerseits das. Andererseits, dass man nur noch auf sein Äußeres achtet und Opfer seiner Eitelkeit wird und dass es nur noch darum geht und dass man sich und seine Persönlichkeit jetzt nur noch über seine Erscheinung und anstatt über sein Wesen definiert, ist natürlich das andere Extrem und dazu werden wir auch noch einiges lesen. Ja, oder zu verschwenden, verschwenderisch zu sein, was das angeht. Das sind natürlich auch alles Dinge, auf die man achten muss. In Sahih Muslim heißt es zum Beispiel vom Propheten, von Ibn Mas'ud, radiallahu an, dass er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hörte, der sagte, keiner wird das Paradies betreten, in dessen Herzen ein Körnchen von Kibr, von Hochmut ist. Es wurde gesagt, jemand sagte zu ihm, dass ein Mann mag es, dass sein Gewand schön ist und dass seine Schuhe schön sind. Mit anderen Worten, also er hat dann nicht weiter gefragt, aber er meinte damit, ist das auch schon Kibr. Der Prophet Sassam sagte, wahrlich, Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Kibr ist, dass man die Wahrheit abschlägt, Wahrheit verleugnet und die Menschen verachtet oder gering achtet. Also der Prophet Sassam hat gesagt, nein, das ist nicht Kibr. Ja, dass man sich schön anziehen will, das ist nicht Kibr, sondern Kibr ist vielmehr das und das und das. Ja, also daraus verstehen wir eben, dass damals nicht verstanden wurde, dass wenn jemand es sich leisten kann, dass er das an seiner Kleidung auch zeigt. Da fällt mir auch gerade das andere Hadith ein, wo jemand sehr ärmlich gekleidet in der Gegenwart des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich aufhielt und der Prophet fragte, hast du Besitz? Und er sagte, ja, ich habe das und das und das. Also es war kein armer Mann. Das war nicht der Grund, warum er diese Kleidung anhatte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn Allah jemanden gibt, eine Gnade, dann mag er die Spur davon an seinem Diener zu sehen. Also wenn jemand es sich leisten kann, dann soll er nicht das Gegenteil an seiner Erscheinung manifestieren. Genauso aber, wenn jemand es sich nicht leisten kann, sollte auch keiner ihn gering achten, wenn er ärmliche Erscheinung hat. Also ja, diese beiden Punkte müssen natürlich beachtet werden. Es gab Zeiten, wo die Sahaba sehr, sehr arm waren und sich manche Sahaba hatten nicht mal genug Stoff, um zum Gebet zu erscheinen. Weil es gibt ein Bedeckung für den Mann auch, ohne die er nicht beten sollte. Und die mussten wirklich das Tuch von unten so nach oben über eine Schulter ziehen, damit sie für das Gebet erscheinen konnten. Diese Zeiten haben die Sahaba auch gesehen. Auch völlig in Ordnung. Ja, also je nach Umstand, klar, spiegelt das Äußere wieder, in welchen Umständen du dich gerade befindest. Das ist natürlich eine natürliche Entwicklung. Genau, dann bei Abi Dawud, Ahmed und Ibn Majah wird überliefert von Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist das andere Extrem jetzt, wovor er warnt, dass wer ein Gewand des Ruhmes anzieht in Dunya, Allah wird ihn das Gewand der Erniedrigung anziehen lassen am Tag der Auferstehung. Und dann wird er mit ihm, und dann wird er das im Feuer brennen. Ja, also wer andererseits eben das Gewand des Ruhms und der Eitelkeit und des Stolzes, deswegen auch das Hadith, wer das Gewand hinter sich herzieht, ja, wie diese Könige, diese Schleppe hinter sich hergezogen haben, um zu zeigen, dass sie eben ganz was anderes sind als alle anderen um sich herum, wer das aus Stolz und Arroganz macht, das ist natürlich problematisch. Ja, also die Nia dahinter ist natürlich auch wichtig, dass man das eben aus Stolz, Hochmut, Arroganz macht. Andererseits, wieder, ihr seht schon, das ist wie Ping-Pong, ja, einerseits, andererseits, die Mitte ist eben wirklich das Wichtige. Andererseits wissen wir auch aus der Sunna und aus der Sira der Tabi'in und so weiter, dass ein Gewand sehr wohl auch sehr wertvoll sein kann, wenn man es sich leisten kann. Ja, wenn man Zakat gegeben hat und wenn man dadurch keinem das Recht genommen hat, ist völlig in Ordnung. Kann ein Gewand wertvoll sein, qualitativ hochwertig sein, je nach deinen Lebensumständen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Hadithen wird überliefert, dass er einmal, nicht nur einmal, sondern er trug auch mal sehr teure Gewänder, die ihm zum Beispiel geschenkt wurden oder ja, die er dann auch nicht direkt weitergegeben hat, sondern auch angezogen hat, die für damalige Zeiten sehr, sehr teuer waren. Wird im Hadith überliefert. Über Abu Hanifa heißt es, Rahmatullah alayh, dass er einmal ein Gewand trug, was damals in der Zeit umgerechnet 400 Goldmünzen gekostet hatte. Ja, und er trug es zu besonderen Anlässen. Über Imam Malik heißt es, das ist aus der Sira von Imam Malik, da könnt ihr das nachlesen, dass wenn er, und er war ja ein Muhaddith, ein Gelehrter, der Unterricht gab, und über ihn heißt es, dass er für seinen Unterricht jeden Tag etwas Neues trug und danach das Neugetragene auszog und als Sadaqa, als Almosen jemanden verschenkte oder als Geschenk oder Almosen jemanden gab. Und als er mal gefragt wurde, warum tust du das, sagte er, um die Majlis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu ehren. Also weil er ja Hadithe unterrichtete und in dem Sinne also die Sitzung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Es heißt aber auch, dass er natürlich viele Gewänder von seinen Schülern geschenkt bekam. Also er hat nicht immer alles selber gekauft, sondern er bekam auch viel geschenkt. Und Allah weiß am besten, aber das wird uns über unsere Imame, über unsere Gelehrten berichtet. Sprich, da ist also kein Widerspruch zu der Tatsache, dass sie gleichzeitig auch hoch gottesfürchtige, hochgebildete, hochopferbereite muslimische Persönlichkeiten waren. Genau, das Wort Riesch, übrigens, bei der Araber verstand das Wort Riesch, wie ich vorhin auch sagte, für Möbel zum Beispiel, auch im Sinne von Mal, Besitz. Und das eine führt zum anderen, denn durch Besitz wird Schmuck erworben. Ja, also in beiden Fällen führt das eine zum anderen. Genau. Ja, also wir haben jetzt diese zwei Extreme. Einmal Religiosität, die dich als Miskin und Fakir und als bedürftig und ich will ja nichts mehr und ist mir alles eh egal und ja, man muss sich nicht mehr pflegen und ja, völlig zersaust. Das ist das eine Extrem. Und andererseits, dass man sich nur noch damit beschäftigt und darüber sich definiert und das Äußere alles ist, diese zwei Extreme und die Mitte ist natürlich wieder die beste. Die Mitte ist die beste, aber die Umstände spielen auch eine große Rolle. Ja, also das heißt, man kann auch nicht immer die Mitte halten, wenn deine Umstände extrem sind. Wenn du extrem arm bist, dann wird das natürlich auch in deinem Äußeren gespiegelt. Wenn du zum Beispiel in der Wüste lebst und ein Beduine bist, dann hast du nicht das gleiche Maß an Möglichkeit, gepflegtes Äußeres zu haben, wie wenn du in einer Stadt und in einer Zivilisation lebst, die ganz andere Möglichkeiten von Hygiene und Sanitäranlagen und so weiter hat. Ja, deswegen zum Beispiel, ich sage euch das deswegen, weil ihr werdet auch Hadithe lesen wie Al-Badadatu min al-Iman. Die Einfachheit. Badawa heißt so ein bisschen nicht zersaust, aber so ganz einfach sein. Ja, so komplett, ja, schon ein bisschen zersaust. Ja, so einfach. Ja, simple. Komplett. Das wäre von Iman. So, und was heißt das jetzt? Das heißt, für Leute, die in solchen Umständen leben, ja, die, für die es aufgesetzt wäre, in der Wüste nach dem Kamelmelken und überall ist Sand und die sich jetzt alle 2 Minuten anfangen zu kämmen. Das wäre für die ein aufgesetztes Verhalten und für die ist von Iman, wenn sie das, ja, also diese Umstände, so ist in den Erklärungen der Ulama, dass das also nach den Umständen verschieden sein kann. Aber wenn du jetzt, du hast alle Möglichkeiten, dein Waschbecken ist da, ja, du hast die Möglichkeiten, dich zu pflegen und dich vor Staub auch relativ zu schützen und du wäschst dich jetzt gar nicht mehr, weil Badadatu min al-Iman, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, deswegen nicht jedes Hadith ist auf jeden Umstand. Der Prophet Sassam hat nicht ein Hadith zu allen Leuten auf einmal gesagt, sondern manche Sachen hat er zu jemandem gesagt und zu dem anderen hat er was anderes gesagt. Und das erklären uns die Ulama und deswegen muss man diese Dinge auch umstandsgerecht interpretieren. Sonst landet man wirklich in einem kompletten Wirrwarr. Und das sieht man dann leider auch an uns, ja, komplett verwirrte Menschen. Naja. Okay, dann wird uns auch bei Tirmidhi überliefert, das finde ich auch sehr schön, das ist meiner Meinung nach auch eine Sunna, die man wieder ruhig ein bisschen mehr beleben könnte, dass bei Kleidung ausziehen, nicht anziehen, anziehen wissen wir schon, bei Kleidung ausziehen sollte man auch die Basmallah sagen, so wie man zum Beispiel auch sagt, wenn man ins Bad geht, weil man sich ja entblößt. Ja, warum? Weil die Basmala wird uns gelehrt, damit ein Vorhang ist zwischen den Augen der Sicht des Shaitan und zwischen dir, damit er deine Blöße nicht sehen kann. Denn wir wissen, die Engel, die entfernen sich selber, wenn der Mensch sich entblößt. Ja, die haben diesen Anstand und diese Scham, die entfernen sich selber, der Shaitan natürlich nicht. Deswegen erwähnt man den Namen Allahs, damit man quasi sich in diesen Schutz begibt. Ja, und das sollten wir auch wieder einführen. Dann werden uns auch diverse Bittgebete beigebracht, bei einem Kleid anziehen, Kleidung, also ne, bei Kleidung anziehen, auch wenn man eine neue Kleidung bekommt, die könnt ihr alle in so Dua-Büchern wie zum Beispiel Hizb ul-Muslim nachlesen. Ich habe jetzt eine mal ausgepickt, ich wollte jetzt nicht eine ganze Liste geben. Der Prophet sallam, pflegte, wenn er ein Gewand anzog oder die Imama den Turban band, pflegte er zu sagen, Allahumma lakal hamd, oh Allah, für dich ist alles Lob, anta kasawtanihi, du hast mich damit bekleidet. Du hast mir diese Kleidung gegeben. As'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu. Ich bitte dich von dem Guten, von dieser Kleidung und das Gute, wofür es hergestellt wurde. Wa a'udhu bika min sharrihi, und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel dessen. Wa sharri ma suni'a lahu, und vor dem Übel dessen, wofür es angefertigt wurde. Also so viel Dua nur bei Kleidung anziehen. Überleg mal, wie viel Segen man sich erwirbt. Ständig, weil das ist etwas, was wir jeden Tag machen. Kleidung anziehen, ausziehen. Und wenn wir ständig so viel Dua machen, das ist wirklich diese Ma'iyah mit Allah. Dass man wirklich ständig mit Allah ist. Und das ist das, wenn man sich das zur Gewohnheit macht, Allah möge uns allen beistehen, dass wir uns das zur Gewohnheit machen. Dann Ibn Kathir überliefert auch eine andere Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte. Alhamdulillahi alladhi, alles Lob gebührt Allah, der razaqani minar riyashi, der mich von den Riyash, also von den Kleidern, versorgt hat. Ma atajammalu bihi finnas, womit ich mich schmücke, schön mache zwischen den Menschen. Also auch das ist eine Rahma, dass wir schöne Kleidung haben, dass wir gepflegt aussehen können, dass wir unsere Würde, unser würdevolles Auftreten unterstreichen dürfen. Und dann sagte diese Dua weiter, wa uwari bihi aurati, und womit ich auch meine Blöße bedecken kann. Also genau die zwei Dinge, die in dieser Aya auch erwähnt werden, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Art Dua nochmal zusammengefasst. Genau, und nochmal die Aura zu bedecken, die Blöße zu bedecken, ist natürlich essentiell. Und darüber hinaus gibt Allah uns auch das, womit wir uns also komplimentieren können, schmücken können. Genau. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, und schön ist ja gut, außen schön zu sein und geschmückt zu sein ist schön und gut, aber was ist noch besser als das? وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Und خَيْر kann auch heißen, die ist die Beste. Ja, also besser und auch Beste. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, dies ist von den Zeichen Allahs, auf das sie bedenken oder auch sich erinnern mögen. Also ein Libas ist diese Kleidung, die unser Äußeres bedeckt, und eine, die unser Inneres bedeckt. Denn Taqwa ist wo? Im Herzen. Der Prophet Sassam sagte dreimal und wies auf sein Herz, At-Taqwa ha-huna, At-Taqwa ha-huna, At-Taqwa ha-huna. Und er zeigte auf sein Herz. Die Taqwa ist also im Herzen, das heißt Libasu Taqwa, das Gewand der Taqwa, welches im Herzen, im Inneren sitzt, das Innere schmückt, die Seele schmückt, die ist das, was noch besser ist. Das heißt, wir haben eine Kleidung, die wahrnehmbar ist, die andere ist quasi sinnbildlich, ja, oder bedeckt das Innere, oder ist sinnbildlich gemeint. Das heißt, ein Mensch findet also nicht nur Schönheit im Äußerlichen, sondern auch Schönheit in dem Zustand seines Herzens. Ja, denn Taqwa nochmal ist im Herzen. Was dieser Libasu Taqwa bedeutet, die Ulama erklären, der Libasu Taqwa ist die Gottesfurcht, die der Mensch im Herzen trägt, die Vorsicht, die er hat gegenüber Sündhaftigkeit, also die Vorsicht, die Gottesfurcht, dass er sich eben vor Sünden schützt, um eben sich vor Allahs Zorn zu schützen. Die Khashya, ja, Furcht, wie ich schon gesagt habe, dies ist noch besser. Ja, wer das im Inneren hat, dessen Äußeres wird das dann auch widerspiegeln. Ja, aber wer außen nur schön ist und innen nicht schön, da haben wir dann natürlich ein Problem. Ja, diese Gottesfurcht, ittiqa al-ma'asi, das sich hüten vor den Sündhaftigkeiten, das sich hüten vor den Ungehorsamkeiten, dass er sich selbst schützt. Manche haben auch gesagt, Taqwa ist die Schamhaftigkeit. Aber all das kommt aus der Gottesfurcht, deswegen eins führt zu dem anderen. Andere haben auch gesagt, die rechtschaffenen Taten, die ja aus der Taqwa herauswachsen. Und all das ist wahr. Ja, wer Taqwa hat, wird auch Schamhaftigkeit haben und auch gute rechtschaffene Taten haben. All das ist Taqwa und Libasu Taqwa dhalika khair. Die Ulama sagen auch und erklären, das finde ich sehr schön, dass, und das ist wichtiger, dhalika khair, das wirklich so ist, denn wer äußerlich entblößt ist, das ist schlimm, Das ist auf jeden Fall schlimm, aber zu manchen Begebenheiten, wie zum Beispiel, wenn man ins Bad geht oder wenn man sich ärztlich untersuchen muss oder etc. etc. oder wenn man so arm ist, dass man sich nicht bedecken kann, dann sind das alles Umstände, wo es für dich persönlich keine Sünde ist oder nicht mehr schlimm ist, dass man sich entblößt. Ja, das heißt, da gibt es sogar ein paar Ausnahmesituationen. Aber dass das Herz entblößt ist und dass die Schamlosigkeiten oder die Blöße des Herzens unbedeckt ist, und dann also, ja, wie wachsen kann und das Herz weiter verschmutzen kann, das geht niemals. Dafür gibt es keine Ausnahmefälle. Ja, das heißt, das ist wirklich schlimmer, wenn die Kleidung der Taqwa fehlt, und verheerender, als wenn die Kleidung des Äußeren fehlt. Was ist dann also wichtiger? Wobei nicht gesagt wird, dass das eine gar nicht wichtig ist. Libas ist sehr wichtig, Allah hat uns herabgesandt, aber ja, absolut unabdingbar ist Libasu Taqwa, dhalika khair. Dhalika khair, und absolute Notwendigkeit. Dies ist von den Zeichen Allahs. Und Zeichen Ayatillah sind die koranischen Ayat natürlich und auch die Ayat in der Schöpfung, die Zeichen in der Schöpfung, dass er für den Menschen Libas gemacht hat. Er hätte uns auch wie die Tiere lassen können, die mit einer Kleidung auf die Welt kommen, wie Fell, wie Federkleid. Ja, die wechseln nicht die Kleidung, die haben immer dasselbe Gewand an, aber Allah hat für den Menschen Haut erschaffen, und darüber hinaus kann der Mensch selber entscheiden, seinen Umständen, Mitteln, seinem Geschmack entsprechend, wie er sich kleiden möchte. Das ist ein Zeichen von Allah, dass er uns und unserer Schamhaftigkeit und unserem Verstand, unserem Geschmack überlassen hat, diese Freiheit auch gegeben hat, diese Scharaf, diese Ehre auch gegeben hat, dass wir uns selber kleiden können. Und nicht wie eine Schlange sich einmal häutet und ansonsten immer gleich aussieht, oder Federn hat, die immer gleich sind. Ja, der Mensch lebt in verschiedenen Umständen, mal warm, mal kalt. In verschiedenen Gegenden dieser Welt ist der Mensch zu Hause, und deswegen hat der Mensch auch bestimmte Freiheiten, die die restliche Schöpfung eben nicht hat. Das ist ein Zeichen von Allah, wofür wir dankbar sein sollten und was wir nicht missbrauchen sollten und uns entblößen und uns erniedrigen sollten, wo Allah uns doch erhöht hat, eine erhöhte Stellung gegeben hat. Genau, dazu gibt es auch viel noch zu lesen. Ja, das werden wir vielleicht mal, wenn wir mehr Zeit haben, in den Büchern über Fiqh und über Anstand und die Adab eines Muslims, was seine Kleidung angeht, muss natürlich auch viel noch gelernt werden. Das würde jetzt aber zu weit weg vom Thema führen. Ja, dass wir nur festhalten, es gehört zum Dien, die Art und Weise, wie man sich anzieht. Auch das ist Religion. So etwas Alltägliches wie Kleidung, wie Anziehen, auch das ist Religiosität, kann religiös sein. Was ist die Etikett, die Manieren, die Adab diesbezüglich? Das sollten wir alle wissen, besonders als Frauen, aber auch als Mann, ganz ehrlich. Ja, das ist jetzt irgendwie nur noch so ein Frauenthema, und da geht mir echt, oh, das regt mich so auf, wenn in, aus, das muss ich jetzt echt sagen, ich weiß, das passt nicht, aber das muss mal gesagt werden. Ja, dieses Bild von einer Frau, die von oben bis unten schwarz mit Niqab und komplett bekleidet. Und neben ihr geht ein Mann, der erwachsen ist, mit einem T-Shirt und kurzer Hose. Ja? Ich rede jetzt nicht von Haram und Halal, aber das stimmt doch was nicht. Ja, der sieht aus wie einer, der 15 ist und zum ersten Mal in Disneyland gelandet ist. Wirklich so vom Äußeren. Die Würde ist nicht mehr da. Die Würde ist nicht mehr da. Bei den Arabern sagte man früher, dass der Turban, ist kein Hadith, soweit ich weiß, oder ja, nehmen wir es mal als eine Redewendung, der Turban ist die Krone des Arabers. Was ich damit sagen will, dass sie ein großes Gefühl, und das sieht man in all unseren Kulturen, traditionell, jetzt ist alles mittlerweile globalisiert, aber in unseren traditionellen Kulturen, dass sehr viel Wert auf Würde und Anstand gelegt wurde. Ein erwachsener Mann läuft nicht rum wie ein kleiner Junge. Warum sollte er das tun? Ja, also diese Verrücktheit, dass alles so verschoben ist und irgendwie diese Kleidergebote nur noch für Frauen gelten und Männer ziehen sich super eng an, super jugendlich an, super, ich muss das Wort sagen, cool an, ja, obwohl das fast schon angeberisch wirkt, wie er sich nach draußen gibt. Ich rede nicht von Haram und Halal und wir können keine Fatwa geben, aber das stimmt irgendwas nicht. So vom Gefühl her. Sollte nicht so sein. Da fehlt die Würde, da fehlt der Anstand, da fehlt das Reifsein, da fehlt Rushd, da fehlt Schamhaftigkeit auch. Warum zeichnet sich der ganze Körper eines Mannes ab? Das ist nicht in Ordnung. Warum gibt er sich so preis? Ja, und das ist etwas, wo sie auch wirklich so ein bisschen wieder überdenken müssen und diesen Anstand und diese Würde wieder werten müssen, schätzen müssen in uns selber und auch in Frauen natürlich auch. Nicht, dass wir jetzt gar nicht über Frauen reden, das ist für alle gleich. Und das ist letztendlich vom Scheitan. Ja, wer will, dass man sich entblößt und sich Ja, das sind übrigens die Grundsätze. Für Mann und Frau, wenn ihr die Ulama fragt, was sind die absoluten Grundsätze? Kleidung darf nicht schaffaf sein, das heißt durchsichtig. Ja, dass man sich zwar anzieht, aber man sieht alles. So dünne Kleidung, dass es schaffaf ist, dass es durchsichtig ist. Und sie darf auch nicht wassaf sein, beschreibend. Also so eng, dass man letztendlich trotzdem die ganzen Formen entdeckt. Ja, und das ist für Frau natürlich noch wichtiger, aber auch wahr für den Mann. Ja, für den Männer gibt es dann ab und zu Ausnahmen, wenn sie zum Beispiel ja, sportliche Tätigkeiten und dies und das, aber selbst da gibt es Grenzen. Ja, nochmal, das ist jetzt kein Fiqh-Unterricht, wo wir das genau besprechen können, aber das sind so die Grundprinzipien, die uns ja sollten wir abzählen können, sollten wir wirklich kennen. Ja, und nochmal, von den wichtigsten Eigenschaften des Kleides ist, dass es yuwari, dass es bedeckt. Ja, und tut es eben nicht, wenn es so eng ist oder so durchsichtig ist, dass es diese Funktion nicht mehr ausfüllen kann. Yuwari sawatikum, Bani Adam. Nicht nur Töchter Adams, sondern Kinder Adams. Bani heißt sogar Söhne, wenn ihr ganz genau sein wollt. Aber gemeint sind damit die Kinder Adams. Ja, und was wir auch eben aus dieser Aya lernen, dass es eben nicht nur wichtig ist, dass man sich nach äußerlich hin schmückt und anständig und würdevoll und anzieht, sondern dass das Äußere eben nicht nur eine Robe der Frömmigkeit ist, ja, wie so eine Kapuze, die man sich so überzieht und keiner weiß, was drinnen eigentlich vorgeht, sondern das, was noch essentieller, noch wichtiger ist, ist Libasu Taqwa. Ja, und wenn innen Taqwa ist, wenn innen Reinheit ist, wenn innen Anstand ist, wenn innen eine Aufrichtigkeit gegenüber Allah ist, wenn innen eine Gottesfurcht ist, dass man Angst hat, sich zu versündigen, dann wird sich das auch nach außen, sollte auch nach außen irgendwie sichtbar sein. Sonst wieder, dann ist irgendwas verloren gegangen. Möge Allah uns allen vergeben. Uns allen, ganz ehrlich. Ja, und der Herzenszustand sollte so sein, dass das Schlechte im Inneren bedeckt ist. Yuwari sawatikum. Ja, denn bestimmte Eigenschaften sind nicht gut. Wie Gier des Menschen, wie Geiz des Menschen, wie Arroganz, wie Kleinmütigkeit, wie Feigheit. Das sind alles, wenn ihr die Ulama fragt, das sind die Krankheiten des Herzens. Und dass die offen liegen, entblößt und wachsen und gedeihen können, das darf nicht sein. Walibasu taqwa, dhalika khair. Wie Allah SWT in Surat al-Hujurat über die Sahaba sagt, dass, wie heißt die Ayah? Walakin Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. So ungefähr. Schaut ihr selber nach in Surat al-Hujurat. Allah hat euch den Iman lieb gemacht und ihn in euren Herzen geschmückt. Es gibt also geschmückte Herzen. So wie es geschmückte Körper gibt es auch geschmückte Herzen. Was schmückt das Herz? Der Iman. Taqwa. Iman, Taqwa ist alles, das eine führt zum anderen. Und das ist, was wir erreichen wollen. Das Herz sollte geschmückt werden mit Iman. Was ist Iman? Dass man die Wahrheit anerkennt, sie akzeptiert, sie ausspricht, sie zugibt und sich nach ihr verhält. Dass man sich dementsprechend auch verhält. Das Ablassen von Arroganz, das Ablassen von Neid. Ja, was haben wir die ganzen letzten Verse gelesen? Ayat gelesen. Als Diener sich verstehen, sich als Abd verstehen. Und wenn jemand sich als Abd sieht, dann wird er in seinem Auftreten und seiner Kleidung nicht arrogant sein. Das passt nicht. Ja, dann wird er sich mit seiner Kleidung nicht darstellen. Ja, das hier, schaut mich an, hier bin ich. In der Mitte der Straße gehe ich entlang, alle müssen mich jetzt anschauen, weil ich so besonders bin. Das wird nicht sein, weil er ist Diener. Ja, und hoch sein, Allahu Akbar, ist nur für Allah. Also das hängt miteinander zusammen. Nochmal. Das heißt nicht, dass wir jetzt so streng werden und jeden jetzt von oben herab anschauen und ihn verurteilen, weil er bestimmte Kleidung trägt. Vieles ist auch Kultursache, vieles ist auch Gewohnheitssache und der Mensch kann trotzdem sehr, sehr edel sein im Inneren. Ja, das sind so Grundrichtwerte, die wir trotzdem bedenken müssen. Ja, und Taqwa ist eben, wenn Inneres und Äußeres beides im Einklang steht und beides schön ist. Ja, also nicht, dass man innen Taqwa hat, aber das sieht kein Mensch an deinen Taten. Das kann auch nicht sein. Ja, das eine muss zum anderen führen. Und ich denke, wir können das schon so sagen, dass die meisten Menschen eher darauf konzentriert sind, das Äußere zu verschönern und sich um das Innere weniger kümmern. Das können wir, denke ich, schon sagen. Wenn das zu schwarz gemalt ist, möge Allah uns vergeben. Und ganz schlimm ist das natürlich, wenn das bei den Muslimen so ist, die aufgrund ihres Glaubens besser wissen sollten. Ja, Bani Adama, Allah hat euch Kleidung gegeben, bedeckt euch, achtet auf eure Scham, nicht, dass euch dasselbe passiert, wie euren Eltern, Adam und Hawa, passiert ist. Ja, Bani Adama, o Kinder Adams. La yaftinannakumus shaytanu. Der Shaytan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen. Yaftinannakum kommt von Fitna. Das Wort haben wir schon einige Male gehabt. Fitna hat viele Übersetzungen. Es ist ein sehr reichhaltiges Wort. Es kann Versuchung, Verirrung, Konfusion, Verfolgung und. Wir haben sogar Tötung. Ja, wir haben schon einige Bedeutungen davon gelernt. In Surat al-Baqarah kam das Wort vor. Ja, also einige Male. Hier wird das Wort yaftinannakum, wörtlich heißt es ja prüfen. Wenn man zum Beispiel Gold erhitzt, um die Reinheit des Goldes zu prüfen und die Unreinheit herauszubrennen. Das ist die wörtliche Bedeutung von Fatana. Und daraus eben diese ganzen weiteren Bedeutungen. Yaftinannakum hier im Sinne von, dass er euch in die Fitna reinbringt, dass er euch verführt. Ja? Dass er euch so versucht, dass ihr irre geht. Ja? Dass er euch so in die Versuchung bringt, dass ihr irre geht. Das soll mit euch nicht passieren. Von wem? Der Schatan würde euch das antun. So wie? Ja, warum warnt Allah uns? Weil es ja schon mal passiert ist. Wem ist es passiert? Unserer aller Eltern. Den Verwandtschaftsgrad zu Adam und Hawa, den wir alle haben, in dem sind wir alle gleich. Wir alle sind gleichmäßig stark verwandt mit unseren Eltern Adam und Hawa. Also bemerkenswert, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir alle, so wie wir gerade sitzen, sind wir miteinander irgendwie verwandt. Wenn wir lang genug zurückführen, die Kette, sind wir alle miteinander verwandt. Ich finde das irgendwie total schön. Ja, es ist total besonders. Und jetzt, wenn wir jetzt sagen, Uchti und Achi, ja, auch ein viel zu, meiner Meinung nach, leger und fast schon abgenutztes Wort, weil man, ja, die Stärke darin, was das eigentlich vermittelt, die fehlt dann leider manchmal schon. Wenn wir in dem Sinn dann nochmal nachdenken, dass wir wirklich Geschwister sind, alle von uns, ja, Nicht-Muslime und auch Muslime, weil wir alle Kinder Adams sind und uns allen eine Sache gemeinsam ist, dass unsere Eltern, der Shaitan, ihnen schon mal was angetan hat. Ja, also wie man sagt, da wer einmal verbrannt wurde, bei uns in Urdu sagt man, wer einmal von heißer Milch verbrannt wurde, der pustet sogar Joghurt, wenn er den trinkt. Wisst ihr, also versteht ihr, was damit gemeint? Ja, der ist vorsichtig, ihm ist das schon mal passiert und der wird jetzt vorsichtig sein, auch sogar, wenn kein Anlass ist. Wenn wir mit Bani Adam angesprochen werden und Allah uns erinnert, da schaut mal, Shaitan hat schon mal was gemacht mit euren Eltern, jetzt passt ihr auf, dass euch nicht dasselbe passiert. Dann heißt das doch für uns, aufpassen. Seid auf der Hut. Wie könnt ihr euch Raffle erlauben? Wie könnt ihr unachtsam sein? Wie könnt ihr achtlos sein, wenn doch das eure Vorgeschichte ist? La yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah, so wie er eure beiden Eltern aus dem Paradies vertrieben hat. Hier wird quasi auf den Shaitan geschoben, erstmal, dass er Grund geworden ist dafür, dass er die Adam und Hawa entblößt wurden. Und dann eben, dass sie dann auch aus dem Paradies vertrieben wurden. Obwohl wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich Adam und Hawa für die Bleiber auf der Erde erschaffen. Khalifa dann fil ard. Ja, aber hier wird das auf den Shaitan geschoben, dass er diese Umstände dann nochmal mit bestärkt hat. Besonders das Entblößtsein, wie es auch heißt, yanzi'u anhuma libasahuma, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm. Yanzi'u heißt wirklich wörtlich wegziehen. Wegnehmen. Hat er ja gar nicht gemacht. Ja, aber er war Sabab dafür. Er war der Grund dafür, warum es passiert ist. Und hier sehen wir eben auch, dieses Prinzip haben wir schon mal gelernt im Koran. Erinnert euch, als wir gelesen haben, beschimpft nicht ihre Götter, damit sie dann nicht Allah beschimpfen. Ja, erinnert euch? Also dieses Prinzip von, dass man aufpassen muss, dass man nicht der Grund wird für etwas, was nicht sein sollte. Und dann ganz unschuldig tut und die Hände hochhebt und sagt, ich habe es ja nicht gemacht. Das wird nicht angenommen. Und deswegen dieses komplett unüberdachte Verhalten, was wir manchmal an den Tag legen, ja, und einfach mal so Dinge in die Welt setzen, die dann so wuchern und wachsen und wir sagen, ja, müssen die jetzt überlegen, wie die damit umgehen. Aber du warst der Grund dafür, dass es das so weit gekommen ist. Das sind Verantwortlichkeiten. Die muss man dann auch ernst nehmen. Also Islam erzieht uns dazu, dass man verantwortlich und langfristig denkt. Nicht dieses, der Shaitan soll euch nicht in diese Fitna bringen, irreführen, versuchen, ist damit hier gemeint. Wie er eure Eltern vertrieb, Adam und Hawa ist hier gemeint. Aber Wayne heißt wörtlich zwei Väter. Ja, Aba heißt ja Vater. Und das ist hier Siratut Taglib, im Arabischen gibt es das, wie die Araber sagten zum Beispiel auch zu Sonne und Mond, sagten sie Qamarain, zwei Monde. Ja, das, also das eine ist quasi stärker als das andere. Ab ist maskulin und jetzt ist die stärkere Geschlecht in dem Sinne, grammatisch gesehen. Ja, und das ist halt so. Da kann man halt das eine mit dem anderen ausdrücken. Gemeint sind natürlich Vater und Mutter, die der Shaitan von ihnen die Kleidung hinwegnahm. Ja, und dadurch spürt natürlich der Mensch auch, wenn gesagt wird, schau mal, mit deinen Eltern ist was passiert. Das geht uns nah. Ja, wenn jemand sagt, mit deinen Eltern, aber waikum, das geht uns total nah, wir machen uns Sorgen, das spüren wir auf emotionaler Ebene, nicht nur auf rationaler Ebene, das ist für uns was ganz, ganz Besonderes, als wenn jemand sagt, ja, guck mal, da hinten gibt es irgendjemanden, was weiß ich, ja, Mustafa, Mohammed, irgendjemand, den man gar nicht kennt und mit dem ist was passiert. Das ist für uns dann auch okay, interessant, aber es geht uns nicht so nah. Allah spricht uns hier direkt mit unseren Eltern an, damit eben wir auch daraus ganz besonders eine tief verspürbare Lehre ziehen. Und dann warnt Allah uns auch noch weiter, innahu, wahrlich er, der Shaitan ist gemeint, yarakum, er sieht euch, huwa wa qabiluhu, er und auch sein Stamm, seine Schar, seine Gefolgschaft, die Kinder von Shaitan, seine Folger, die Shayatin, damit sind die Shayatin al-Jinn gemeint, die Shayatin, der Jinn, die Gefolgschaft von dem Iblis sind, min haythu la tarawnahum, die sehen euch, von wo ihr sie nicht seht. Und das ist ja so, wir sehen die Jinn nicht, aber sie können uns sehen. Ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, ein solcher Feind, der dich sehen kann, vor dem du gewarnt wirst, du weißt, er ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche hinter dir her und will Schlechtes für dich, er hat auch schon mal zugeschlagen, siehe Vorfahren, Eltern, und er sieht dich und du siehst ihn nicht. Stellt euch das mal vor. Ja, diese Lage erstmal nur. Lösung kommen wir gleich. Aber erstmal nur diese Grundausgangslage ist nicht sehr vielversprechend. Ja, ist Alarmstufe Rot, würden wir sagen. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Aber wer ist wirklich der Freund und mit wem schließen sie feste Beziehungen, diese Shayatin? Mit denen, die nicht glauben. Das heißt, wenn ihr Schutz wollt, wenn ihr euch vor diesen, die ihr nicht sehen könnt, aber sie sehen euch und die sind euch quasi ja mit anderen Worten ein bisschen im Überlegen, ein bisschen im Vorteil, wenn ihr euch schützen wollt vor diesen, dann seid nicht wie die, die nicht glauben. Erste Bedingung, ihr müsst glauben. Ja? Zweitens, wenn ihr sie nicht seht, was macht man dann, wenn man sich selber gegen etwas nicht schützen kann? Weil du siehst ihn ja nicht mal. Was machst du? Du gehst zu jemandem, der dich beschützen kann. Du gehst zu jemandem, der diese sieht. Und deswegen sagen wir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah sieht sie ja. Allah sieht sie, Allah kontrolliert sie, Allah kann sie im Schach halten. Allah ist stärker als diese, Allah hat sie erschaffen, Allah kann sie vernichten, wann immer er sie will. Deswegen müssen wir uns in den Schutz von Allah begeben, damit wir davor keine Furcht mehr empfinden müssen. Damit wir uns davor schützen können. Und zwar einen solchen Schutz, der dann Genüge ist. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ja, wenn eine ganze Schar von Shayatin sich versammelt und der Gläubige sagt, mir ist Allah Genüge, dann ist ihm das auch Genüge. Allahs Name ist Genüge gegenüber all dieser Schar, die hier gerade beschrieben wird. Ja, also höchste Vorsicht ist geboten, größte Prüfung kann das sein, aber wenn man Allah zu Hilfe nimmt, dann ist das einem Genüge. Er ist in der Lage, diese zu fassen und er ist in der Lage, uns zu schützen. Ja, und wessen Schutzherren sind denn die Shayatin? Nur die, deren Iman nicht vorhanden ist oder auch, wir können auch sagen, deren Iman sehr schwach ist. Zu denen haben die Shayatin größere Kontrollbereich als über die, deren Iman stark ist. Wie im Koran auch gesagt wird, dass der Shaitan am Tag der Auferstehung sagen wird, fällt mir gerade nur ein, diese Stelle, wo er sagt, وَمَا كَانَ عَلَيَّ min Sultan, mir fällt die Ayah nicht ganz ein, wo er sagt, illa an da'utukum fastajabtum li. Ja, ich hatte über euch keine Macht, außer dass ich euch rief und ihr habt mir gefolgt. Ihr seid mir gefolgt. Ihr habt mir geantwortet. Also er hat keine Macht. Er kann nur flüstern und er kann nur schön machen in den Augen, aber er kann keinen zwingen. Ja, er kann keinen zwingen. Es sei denn, jemand ist wirklich besessen von einem Shaitan, aber bis dahin ist natürlich einiges passiert und er selber quasi schon zu einem Shaitan geworden, dann ist natürlich eine bestimmte Kontrollbereich ist vom Shaitan natürlich dann schon gegeben. Aber immer noch nicht außerhalb des Machtbereiches von Allah. Allah SWT sagt auch in einer anderen Aya, Surah 18, Vers 50, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Wollt ihr denn etwa ihn und seine Nachkommenschaft, also die Gefolgschaft vom Shaitan, als Schutzfreunde, Schutzherren nehmen, außer mir, und sie sind euch Feind? Also ihr lasst Allah, der euch gut gesonnen ist, der das Gute für euch will, und nehmt euch zum Freund den Shaitan. Das muss man sich mal überlegen. Na'udhu billah. Und er ist euch ein Feind. Wie übel ist dieser Austausch der Ungerechten oder für die Ungerechten. Ja, wie können wir uns also wappnen? Was ist unser einziger Schutz? Iman und das Festhalten an Allah. Und auch die Dua, natürlich, deswegen bitten wir Allah immer wieder um Hidayah. Weil schaut mal, wir haben ja auch schon gelesen, dass der Shaitan so weit geht, dass er sogar schwört und beschwört, dass er es mit dir gut meint. Und wie kannst du das auch nur in Frage stellen, dass was er gerade zu dir sagt, ist wirklich nur gut gemeint. Ich will nur, dass du es leichter hast in der Gesellschaft. Ich will nur, dass du einen guten Mann abbekommst. Deswegen sage ich nur, du sollst Hijab ausziehen. Ich meine es total gut mit dir. Ich schwöre, ich meine es gut mit dir. Und unter diesen ganzen Schwüren zu erkennen, dass es wirklich trotzdem ein, na'udhu billah, wir sagen nicht, dass der redet, dann direkt Shaitan ist. Vielleicht weiß er nicht und vielleicht meint er es wirklich gut. Aber das, was er sagt, ist etwas, was von Shaitan kommt. Das, was er sagt, ist trotzdem etwas, was vom Shaitan kommt, na'udhu billah. Auch letztes Mal diese Frage, dass wenn Kinder jetzt zum Beispiel etwas machen, was neidisch ist oder ne, all diese shaitanischen Dinge, dass sie ja quasi dann irgendwie shaitanisch wären, das ist zu weit gesagt. Ja, sowas sollte man natürlich nicht sagen, Einzelne direkt zu verurteilen, das sind Kinder sowieso, das ist was ganz anderes. Klar muss man sie trotzdem erziehen und den Weg weisen, aber direkt dann so weit gehen, immer diesen Schritt, dass, oh, das ist jetzt direkt von, du bist jetzt quasi der Shaitan. Ja, wenn einer von euch wütend ist, läuft der Shaitan durch seine Adern, wie Blut durch seine Adern läuft. In dem Sinne sind wir alle mal Shaitan. Ja, klar, also das ist etwas, womit wir alle ständig zu kämpfen haben, aber sowas dem anderen zu sagen oder zu denken, das ist nicht unbedingt förderlich. Ja, wir müssen uns alle vor Shaitan schützen. Das ist etwas, womit wir alle zu kämpfen haben. Mal mehr, mal weniger. Ja, das ist etwas, was man nicht direkt so zum Urteil umformen sollte. Ja, und deswegen das zu erkennen auch. Wo ist etwas, was eigentlich vom Shaitan kommt, auch wenn dein Gegenüber vielleicht sogar deine eigenen Eltern sind, die es ja an sich wirklich immer gut meinen. Aber hier, wo sie dich zum Schirk rufen, zum Beispiel, das ist, geht nicht. Da kannst du nicht hören, auch wenn sie die beschwören, dass guck mal, wir meinen es gut. Wir haben echt Sorge um dich. Aber hier ist dieser Schwur eine Falle vom Shaitan. Ja? Und er kommt sogar durch deine Eltern oder durch jemand, der es an sich dein bester Freund, beste Freundin ist. Und in dem Moment sagt er etwas, was nicht in Ordnung ist. Und das zu erkennen, diese Hidayah immer wieder von Allah zu bekommen, möge Allah uns beschützen, möge Allah uns recht leiten. Ja? Und deswegen bitten wir Allah immer wieder darum. Das zu erkennen, zu können, wenn es soweit ist. Ja? Jemand schwört dir und beschwört dich. Das ist... Es ist nicht einfach und wirklich nur mit diesem Licht von Allah kann man da sicher durchkommen. Und deswegen auch nochmal sollte man alle Türen, die es da gibt, durch die der Shaitan kommt, die Tür des Zweifels, die Tür der Begierde, die Tür der Emotionen, zu viel Trauer, zu viel Zorn, ja, zu viel Trauer führt zu Depression zum Beispiel, ja, zu viel Sorge. Manche Leute machen sich ständig Sorgen. Die sind ständig in einem Zustand von Waswasa. Der hat mir was gesagt, die ist bestimmt so, ich habe mein Voodoo vielleicht wieder verloren und dies. Ständiger Zustand von Sorge. Das sind alles Türen, Neid, all das, Emotionen. Das sind alles Türen, durch die der Shaitan kommen kann. Deswegen sollte man diese Türen absichern, zumachen mit der Hilfe von Allah. Durch Liebe kann er sogar kommen. Die Liebe zu etwas. Ja, dass die so überhöht wird und übertrieben wird, dass sie mehr wird als zur Liebe zu Allah. Die Liebe zu Kindern zum Beispiel kann auch eine Tür werden. Auch absichern, das richtige Maß erachten. Das ist eben diese Taqwa in allem, diese Vorsicht in allem. Ja, natürlich gepaart mit Emotionen. Klar, Emotionen gehören dazu, sollen auch sein. Aber eben diese Rushd, diese Hidayah muss in allem gelten. Möge Allah uns beschützen, ja. Und dann auch interessant, dass die Shayatin hier als Qabila, Qabila ist Gruppe, eigentlich Stamm, also Leute, die miteinander in Verwandtschaftsgrad irgendwie stehen, aber zu einer Gruppe von 3 oder mehr kann man schon Qabila sagen, rein technisch gesehen, ja, also eine Gruppe, viele. Und sie werden als eine Gruppe beschrieben Und kann man denn einer Gruppe entgegnen als Individuum, normalerweise? Ja, wenn du zum Beispiel weißt, morgen gibt es, was weiß ich, ein großes Treffen und zwei Gruppen wollen kämpfen, die einen sind 150 und der andere kommt alleine an. Macht man sowas normalerweise? Was macht dieser eine? Der geht dann zu seinem Stamm und zu seinen Leuten und sagt, hier Leute, trommelt alle zusammen. Und auch wenn er weniger zusammenbekommt als die 150 auf der anderen Seite, aber er versucht trotzdem sein Bestes, nicht alleine anzukommen. Ja, und das ist eben auch diese Weisheit, dass Allah uns zur Einigkeit erzieht und zu halten, am Festhalten zur Gemeinschaft der Muslime erzieht. Man soll in der Moschee beten, man soll an der Moscheegemeinschaft festhalten. Diese ganze Philosophie von Trennung von der Moschee und Schimpfen über die Imame und ich habe ja mit keinem mehr was zu tun. Woher kommt das? Ist das okay? Ist das in Ordnung? Das ist jetzt mal einfach, ich sage das mal so, ich stelle die Frage mal einfach so in den Raum. Behaupte nicht, sie ja komplett beantworten zu dürfen, aber was uns der Islam so an sich beibringt, ist das Festhalten an der Jamaa. Ja, auch wenn es sogar schwierig ist, dann soll man sein Möglichstes tun, daran festzuhalten, weil man kann dem Shaitan nicht alleine begegnen. Oder es ist sehr schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Einer Gruppe musst du als Gruppe, als Gemeinschaft begegnen. Das werden wir inshallah in Suratul Isra, werden wir noch inshallah genauer, da wird das noch genauer vertieft, die einzelnen Machenschaften des Shaitan und wie man sich im Einzelnen davor schützen kann. Hier nur das Grundprinzip, man wehrt sich gegen eine Schar, als eine Schar und nicht alleine. Ja, Gemeinschaft, haltet fest, seid zusammen, haltet zusammen. Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, hier wird jetzt auf ein Ritual, eine Praktik der Jahiliyyah-Araber angesprochen, wie auch in Suratul An'am, wie immer wieder hatten, diese Korrektur. Ja, diese Korrektur immer wieder, diese abschließende Erklärung auch. Bald wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswandern und bevor er geht, wird alles nochmal richtig gestellt. Das hier, das ist Islam eigentlich. Allah hat euch den Unterricht gegeben oder die Botschaft übermitteln lassen und ihr wisst jetzt, also die Verantwortung, ihr könnt nachher nicht mehr sagen, wir wussten ja nicht. Ja, die Hujja wird etabliert, der Beweis wird etabliert. Wenn sie, damit sind jetzt in erster Linie die Araber der Jahiliyyah gemeint, wenn sie eine Fahisha begehen. Fahisha ist Sünde, klar. Fuhsch sagt man etwas, was an Abscheulichkeit und auch an Hässlichkeit so ein Ausmaß erreicht. Ja? Also wirklich ein großes Maß an Abscheulichkeit und Hässlichkeit von den Sünden. Ja, also Sünden variieren auch an Abscheulichkeit. Und damit sind auch Fahisha, wird auch zum Beispiel im Koran für Zina, für Ehebruch gebraucht. Das ist zum Beispiel so eine Sünde. Für Homosexualität wird das Wort auch gebraucht. Das wäre zum Beispiel auch so eine Untat, die ein Ausmaß an Schamlosigkeit und Übertretung eben erreicht. Manche sagen auch, Fahisha sind große Sünden. Sind sie auch dann meistens, ja. Aber man kann auch in der Rede Fuhusch haben. Deswegen, das sind dann, ja, also nicht nur große Sünden. Und hier, speziell in dieser Aya, ist damit gemeint, dass die Muschrikin unbekleidet Tawaf zu machen pflegten um die Kaaba. Also innerhalb der Hajj oder Umrah, wenn sie Tawaf machten, pflegten manche von ihnen dies unbekleidet und entblößt zu tun. Na'udhu billah. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist speziell hier angesprochen. Es heißt, dass die Muschrikin pflegten, um das Haus Allahs, die Kaaba, Tawaf zu machen, während sie unbekleidet waren. Und sie pflegten zu sagen, wir machen Tawaf so, wie unsere Mütter uns geboren haben. Und sie pflegten zu sagen, dass wir werden nicht Tawaf machen in der Kleidung, in der wir gesündigt haben. Also das war so ihre Rechtfertigung, dass in den Kleidern, in denen wir Sünden begangen haben, das ist nicht rein, ja, und deswegen in der Haut, in der wir geboren wurden, in der machen wir Tawaf. Und wir sind ja, die kamen sich noch sehr fromm dabei vor. Ja, das ist so ein toller Gedanke, die sündige Kleidung abzulegen. In Tafsir heißt es auch, dass die Hums waren eine bestimmte, die Quraysh waren das eigentlich, ja, letztendlich die Quraysh, die galten ja als die nobelste Familie oder Stamm unter den Arabern. Und von denen dann auch noch die Hums, die waren dann die Crème de la Crème, ja, von den Quraysh, die machten angezogen Tawaf. Die haben das nicht mitgemacht, ja, die haben angezogen Tawaf gemacht, aber die waren ja auch die ganz Besonderen. Die haben auch, wenn sie Hadsch gemacht haben, sind sie nicht zu einem bestimmten Ort gegangen, wo alle anderen sich aufhalten mussten, sondern die sind dann weggeblieben davon, so nach dem Motto, wir halten uns mit der Masse da nicht auf. Das haben wir in Surat al-Baqarah schon gelernt. Und genauso pflegten sie auch eben in Kleidung Tawaf zu machen. Und sie pflegten dann, ihre Kleidung jemand zu geben. Wenn jemand ein Kleidungsstück von ihnen abbekam, dann hat er das angezogen und hat damit Tawaf gemacht. Wenn er das nicht abbekam, wenn er das nicht, keinen Zugriff darauf hatte, hat er nackt, entblößt Tawaf gemacht. Es heißt in Tafsir, dass sogar die Frauen unentblößt, unbekleidet und entblößt Tawaf machten. In einer Tafsir stand, sie machten das dann aber nachts. Allahu alam, das stand jetzt nicht überall, also manche sagen nur, sie machten das ohne diese Einschränkung nachts. Und sie sagten dann immer so ein Vers auf Arabisch, dass heute wird ein Teil meiner Scham entblößt sein oder sogar die ganze Scham, aber das heißt nicht, dass sie halal ist. Also das soll nicht für die Männer da sein, dass sie das anschauen oder das missbrauchen, sondern das ist nur, weil ich Tawaf machen will, das meinten sie damit. Ja, das war also regelrecht ein Ritual, dass das gemacht wurde. Und das war sehr etabliert. Das war nicht nur, dass ein, zwei Leute das machten. Das war ein etabliertes Ritual in den Arabern der Jahiliyyah. Na'udhu billah, dass das gemacht wurde. Und Allah sagt darüber, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, wenn sie darüber nach... Ja, was war ihre Rechtfertigung? Sagten sie, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. So haben unsere Väter das gemacht. Das war ihre Rechtfertigung. So machen wir das. Ja, so haben wir unsere Väter vorgefunden. Und zweitens, was haben sie behauptet? Wallahu amarana biha. Allah hat uns das geboten. Und das geht jetzt. Deswegen musste Allah das nicht deswegen, a'udhu billah. Also Allah macht das im Koran ganz, ganz klar. Allah hat damit nichts zu tun. Der Din, die Religion, Frömmigkeit hat damit nichts zu tun. Das ist fuhsch, das ist fahischer, geht gar nicht. Und im Zusammenhang nochmal, was wir schon gelesen haben, dass der Shaitan will, dass man sich entblößt, kommt das genau woher? Nicht von Allah, sondern genau das Gegenteil. Das ist von Shaitan eingegeben. Und er sagt euch nicht, kommt, ich lade euch ein, Fahischer zu machen und Unmoralisches und Schamloses zu machen. Das sagt er nicht. Er verpackt das in einer sogar Religiositätsschale, dass der Mensch echt noch denkt, dass er noch was Gutes tun würde, wie die Araber der Jahiliyyah dachten, und sich auch noch fromm dabei vorkommt, während er etwas tut, was pur und eindeutig vom Shaitan kommt. Und das ist diese Falle vom Shaitan. La yaftinannakum ash-shaitan. Dass er kommt ja nicht und sagt, hier, hallo, großes Schild, ich lade zur Sündhaftigkeit ein. Das sagt er ja nicht. Ja, selbst die schlimmsten Agnostiker, die vielleicht gar nicht mehr bewusst den Shaitan eigentlich anbeten, ja, der ihr Heilsbringer ist und der sie ja illuminiert hat und ihnen das Wissen gegeben hat, selbst die sagen so, nee, wir machen das ja aus der Liebe zum Wissen. Ja, aber was für ein Wissen hat er euch denn gegeben, dass man vom Baum essen soll? Was ist denn das für ein Wissen? Also völlig verschroben und sich selbst zusammengebastelt, das kann einem passieren, wenn man ohne die Hidayah Allahs vor sich hin irrt, ja, und Opfer des Shaitans im wahrsten Sinne des Wortes wird. Ja, Allah hat uns das geboten, das ist auch vom Shaitan, eindeutig, dass er die bösen Taten schön aussehen lässt, sogar im Namen der Religion sein lässt, na'udhu billah, oder mal im Namen der Fashion, ja, auch sich entblößen, im Namen von Mode auch, trotzdem entblößt man sich, ja, aber... Und interessanterweise, dieses Ritual der Araber wurde erst im 9. Jahr der Hijra abgeschafft, nach der Eroberung von Mekka. Bis man Mekka erobert hatte, konnte man das nicht, na klar, die hatten ja keine Macht über Mekka. Erst dann hat Rasulullah radiallahu an als Amir von der Hajj nach Mekka geschickt und ihn dann verkünden lassen, dass ab diesem Jahr wird keiner mehr entblößt Tawaf um die Kaaba machen. Und das war offizielles Verbot. Das musste offiziell quasi als neue Gesetz erlassen werden, weil das so verankert war in der Jahiliyyah. Das ist in Sahih al-Bukhari, dass das dann verkündet wurde. Und das haben wir auch übrigens immer wieder gelesen, dass die Leute immer wieder sagten zu ihren Propheten, wir haben unsere Väter so gefunden, deswegen machen wir das so. Das werden wir auch in Zukunft noch im Koran immer wieder lesen. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Gewiss, Allah gebietet nicht Abscheuliches, Schändliches. Ja, Allah gebietet nicht Schändliches. Da könnt ihr es verdrehen und zusammenkleistern, wie ihr wollt. Was schändlich ist und unmoralisch und schamlos und ungerecht, das kommt nicht von Allah. Allah gebietet so etwas nicht. Also wie könnt ihr so etwas auf Allah zurückführen, nach eurer Behauptung? Ataquluna ala Allahi ma la ta'alamun. Sagt ihr, wollt ihr etwas über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Also auch das ist ein Verbrechen, über Allah etwas zu sagen, was man nicht weiß. Und das haben wir schon öfters besprochen, auch diese Zurückführung der eigenen Meinung auf Allah hat das geboten, ohne wirklich einen Grund, einen Beweis dafür zu haben. ist etwas, wo man höchste Vorsicht walten lassen sollte. Ja, wer gebietet sowas? Wer gebietet Schändliches? Wer verspricht Armut? Ja, Shaitan verspricht euch Armut und gebietet euch Schändlichkeiten. Das haben wir im Koran auch schon gelesen. Qul amara Rabbi bil Qist, und das ist genau das Gegenteil. Sprich, Allah, mein Herr gebietet die Gerechtigkeit. Mein Herr gebietet Gerechtigkeit. Sprich, sich zu entblößen, diese Hukum Allahs sich zu verdecken und sich zu bedecken und diese Gnade Allahs, dass er uns Libas gegeben hat, zu verstoßen, das ist Dhulm. Und Allah gebietet Gerechtigkeit. Ja, seht ihr den Zusammenhang? Gerechtigkeit ist, dass man die Gebote Allahs befolgt, dass man dankbar ist gegenüber dem, was Allah einem gegeben hat. Das ist Gerechtigkeit. Der Unterschied zwischen Qist und Adel, Adel ist ja auch Gerechtigkeit. Qist ist quasi so eine Stufe, ist auch Gerechtigkeit, ist beides sinngleich eigentlich. Also wenn ihr das so einzeln seht, heißt das beides Gerechtigkeit auf jeden Fall. Aber kleiner, feiner Unterschied ist, Qist bedeutet eben auch Ungerechtigkeit entfernen und dann Gerechtigkeit etablieren. Ja? Und Adel ist eben Gerechtigkeit, die vorhanden ist, oder Gerechtigkeit etablieren. Dieser Aspekt von Ungerechtigkeit entfernen ist da nicht unbedingt drin enthalten. Ja, Christ ist also quasi noch die Stufe vor Gerechtigkeit, erstmal die Ungerechtigkeit entfernen. Ja? Qul amara Rabbi bil Qist wa aqimu wujuhakum. Und Allah gebietet auch, dass ihr wendet, aufrichtet, hier im Sinne von wenden, eure Angesichter, inda kulli masjidin, bei jeder Gebetsstätte, dass ihr eure Angesichter zu Allah alleine wendet. Das ist gemeint. Wad'uuhu mukhlisina lahuddin, wobei ihr ihn, Allah alleine, aufrichtig sein sollt in der Religion. Also eure Religion soll aufrichtig allein für Allah ergeben sein. Lasst ab von all den anderen Ritualen oder Mitgöttern, für die ihr solche Dinge tut oder Falsches tut oder die ihr mit einbezieht in eurer Ibadah. Ibadah, Gottesdienst, Masjid, Gebetsstätte und Gebetsort, und Gebetszeit sollte nur für Allah alleine sein. Der Dien sollte für Allah alleine sein. Aqimu bedeutet mit allen Bedingungen etwas ausführen. Ja, etwas aufrichten, etwas etablieren. Das ist so wörtlich Aqimu. Und hier ist damit gemeint, dass die Niyya aufrichtig sein soll für Allah allein. Aufrichtigkeit gegenüber Allah. Manche sagen auch, damit ist das Gebet im Speziellen gemeint, weil kulli masjid, kulli masjidin gesagt wurde und Masjid als Symbol für Gebet eben, dass das Gebet aufmerksam nur für Allah allein etabliert werden sollte. Moschee, Masjid ist wörtlich genommen Warf, Maqam und Makan. Maqam und Zaman. Also ein Wort, was für Örtlichkeit und auch für Zeit benutzt werden kann. Also Gebetsstätte und Gebetszeit. Ja, Masjid wörtlich kann beides bedeuten. Das heißt, bei jedem Ort des Gebets und bei jeder Zeit des Gebets wendet eure Angesichter ihm alleine zu. Eure Ibadah soll für Allah alleine sein. Manche sagen auch, damit ist gemeint, dass man beim Gebet, egal wo, sich Richtung Kaaba wenden soll. Und das hatten wir auch schon im Koran und das gehört natürlich zum Gebet dazu. Und die Aufrichtigkeit im Inneren, die muss natürlich dafür auch sein. Und wenn im Koran heißt Wadu'uhu, das kann auch einerseits heißen die Dua, die man macht, Bittgebet, und auch Dua im Sinne von als Symbol für Ibadah allgemein. Also wenn ihr bittet, bittet Allah allein und aufrichtig, und auch allgemein, wenn ihr Ibadah macht. Ja, Dua als Ibadah, Anzeichen oder Symbol, beides kann gemeint sein. Wenn ihr Ibadah macht, wendet euch Allah alleine zu. La tushriku bihi. Stellt ihm keine Teilhaber bei. Frei von Schirk. Was heißt Mukhlisin? Frei von Schirk, allein für ihn. Große Schirk, kleine Schirk, beides kann gemeint sein. Keiner soll Anteil daran haben, an dieser Ibadah. Kama bada'akum ta'udun. Allah erinnert uns nochmal an diese Tatsache, dass so wie er euch anfangs gemacht hat, so wie er mit euch angefangen hat, wörtlich, so werdet ihr auch zurückkehren. Das kann Verschiedenes heißen. Manche sagen, dass so in dem Zustand, wie ihr geboren wurdet, so werdet ihr auch wieder zurückkommen, also unbekleidet, mittellos, ohne all das, was ihr euch auf der Welt angeworben hat und so weiter. Dazu werde ich gleich ein Hadith noch erwähnen. Manche sagen auch, nein, das bedeutet eher, dass so wie euer Tod sein wird, also Bada'akum dann der Beginn eures nächsten Lebens. Ja, und mit dem Tod beginnt ja unser nächstes Leben. So wie euer Tod sein wird, so werdet ihr auch auferweckt werden. Kama bada'akum ta'udun. Und das stimmt ja auch, wir wissen aus einem Sahih Hadith aus Sahih Muslim, dass auf den Taten, auf die man stirbt, auf die wird man auch auferweckt. Deswegen machen wir Dua für ein Husnul Khatima, für ein gutes Ende. O Allah, mach unser Ende gut. Denn wie unser Ende sein wird, möge Allah uns beschützen, so wird auch unsere Auferstehung sein. Ja, das ist quasi dann die Quintessenz, auf das dann alles aufgebaut wird. Das kann auch die Bedeutung sein. So wird euer Anfang in der neuen Welt sein. Das kann auch bedeuten, dass allgemein, manche sagen auch allgemein, dass so wie er euch zum ersten Mal erschaffen hat, ja, so wie er euch in die Existenz gebracht hat, so wird er euch auch wieder auferwecken. Dann wäre das quasi eine Widerlegung auf die Mushrikin, die sagten, nein, es wird keine Auferweckung geben. Das steckt auch in dem Satz drin, kama bada'akum ta'udun. Diese verschiedenen Bedeutungen können darin enthalten sein. Ach so, und manche sagen auch, dass so wie ihr erst Staub wart, bevor ihr erschaffen wurdet, ja, ihr wart nichts, Adam wurde aus Staub erschaffen, so werdet ihr wieder zu Staub gemacht werden. Und all das ist wahr, ja, letztendlich passiert das ja alles in den verschiedenen Phasen des menschlichen Seins. Dieser eine Gedanke zum Beispiel, dass auf der Zustand, auf dem man stirbt, so wird man auferweckt. Ich habe euch das eine Hadith schon genannt, dann wissen wir aus anderen Hadithen vielen, dass zum Beispiel der Hajji, der Mann, der während der Hajj stirbt, der wird auferweckt werden, während er die Talbiya sagt. Labbaik Allahumma labbaik. Der Shahid wird mit seinen Wunden auferweckt werden. Der arrogante Mensch wird in der Form eines kleinen Wesens, so wie eine Ameise, auferweckt werden, weil er auf Takabbur gestorben ist. Ja, also das eine führt zum anderen. Das ist auf jeden Fall auch wahr. Dann auch in diesem Hadith, dass der Prophet Sassam sagte in Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari, wo der Gesandte Allah s.a.w. eine Rede hielt und sagte, dass, oh ihr Menschen, wahrlich, ihr werdet bei eurem Herrn versammelt werden. Und zwar barfüßig, entblößt, also unbekleidet und unbeschnitten. Also für die Männer unbeschnitten auch. Und dann sagte der Prophet s.a.w. diese Aya, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, so wie wir sie zum ersten Mal erschaffen haben, die erste Schöpfung anfangs gemacht haben, werden wir sie wiederbringen. Wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Ein Versprechen auf uns, wahrlich, wir werden das tun. Wir sind Machende. Ja, und da sagte der Prophet s.a.w. eben, das heißt, dass ihr werdet so auferweckt werden, wie ihr auch am Anfang erschaffen wurdet, wo ihr geboren wurdet. Ohne Kleidung kommt das Baby, unbeschnitten, barfüßig. Ja, also Schuhe auch als Symbol für Kleidung, Wohlstand. Ja, ohne alles kommt man mit leeren Händen. Und so wird der Mensch wieder auferstehen. Genau. Ja, und der Zustand der Menschen ist eben, es gibt Shaitan, es gibt Verführung, es gibt den Hukm von Allah, es gibt Hidayah. Der Mensch hat die Wahl, wen er zu seinem Wali und zu seinem Helfer und Schutzfreund macht. Und so gibt es eben zwei Richtungen, Fariqan hada wa Fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Allah schickt Kleidung, Allah schenkt Ni'ma, Allah gibt den Menschen Würde und Rechtleitung. Und was macht der Mensch? Er entblößt sich, legt die Kleidung ab und nennt das dann noch Frömmigkeit und macht damit Tawaf um die Kaaba. Ja, und das ist eben, der Mensch kann sich für das eine oder das andere entscheiden. Fariqan hada, einen Teil der Menschen hat Allah recht geleitet. Das werden wir gleich erklären, was bedeutet das. Wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Und einen anderen Teil der Menschen hat sich als wahr erwiesen, haqqa alayhim, oder auch hat sich das bewahrheitet, dass sie eben irre gehen. Das kann beides bedeuten. Ja, hat sich das bewahrheitet oder es hat sich als wahr erwiesen oder es ist rechtens so, haqqa alayhim, es ist rechtens so, haqq ist es so, dass sie auf Dalala sind. All diese Bedeutungen, diese Aspekte sind darin interpretierbar. Haqqa alayhim und Dalala bedeutet, oder werden wir gleich weiterlesen, warum das denn so ist, denn diese waren die, die dem Shaitan gehorchten in der Ma'asiyah, in ihrem Ungehorsam. Und das führt dann eben dazu, dass Dalala das ist, worauf du bist. Das ist der Zustand, auf dem du klebst. Auf Shaitan hörend wirst du nicht rechtgeleitet werden. Ja, oder kannst du nicht zur Rechtleitung finden. Allah tut, was er will, er kann jeden rechtleiten, aber so findet man nicht zur Rechtleitung, wenn man dem Shaitan folgt. Ja, das ist wie wenn du willst nach, was weiß ich, Hamburg, ja, und nimmst die Ausfahrt, was weiß ich, lange vorher nimmst du schon die Ausfahrt nach, komplett anders, südlich, München meinetwegen, okay, jetzt eine lange Strecke, ne, aber ja, so, und wunderst dich nach kilometerlanger Fahrt, ja, warum komme ich eigentlich nicht in Hamburg an? Ja, falsche Richtung. Das ist das eine führt zum anderen, das andere führt zur gegenteiligen Richtung. Haqqa alayhim ad-dalala. Ja, wahrlich, sie haben die Shayatin als Freunde und Helfer genommen. Fariqan hada. Was bedeutet das? Allah leitet manche, indem er ihnen die Rechtleitung gibt, indem er ihnen die Rechtleitung, die Gründe zur Rechtleitung, die Mittel zur Rechtleitung leicht macht. Das ist alles die Gnade von Allah, indem er ihnen die Rechtleitung gelingen lässt, wafaqahum, und von ihnen auch die Hindernisse für diese Rechtleitung von ihnen fernhält und ihnen diese Stärke gibt. Das ist alles ein Geschenk von Allah. Wenn einer von uns Rechtleitung findet, ist es kein Eigenverdienst, es ist alles eine Gnade Allahs, die er uns zukommen lässt. Wafariqan haqqa alayhimud dalala bedeutet, dass die Dalala auf sie wajabat, ja, auf sie rechtens wird. Das muss so sein jetzt. Warum? Weil sie selber für sich die Gründe hergestellt haben, indem sie die Irreführung genommen haben. Ja, das wird so erklärt. Was waren diese Gründe? Innahum muttakhadhu shayatina awliya'a, wahrlich, sie nahmen die Shayatin als Schutzherren oder Schutzfreunde, min dunillah, außer Allah. Sie haben Allah gelassen und haben genau das Gegenteil zum Schutzherren, Schutzfreund genommen. Und dabei dachten diese noch, wa yahsabuna annahum muhtadun. Und sie meinten dabei noch, yahsabuna heißt wörtlich etwas rechnen, mit etwas rechnen, erwarten, meinen, kommt eben daher. Annahum muhtadun, dass gewiss sie Rechtgeleitete wären. Also die merken noch nicht mal, dass sie auf dem falschen Weg sind. Obwohl sie Allah keine Rolle beimessen in ihrem Leben. Min dunillah. Sie haben Allah gelassen. Und das ist eben diese wirklich auch besorgniserregend, der Zustand des Menschen, der komplett falsche Richtung fährt und dabei noch Vollgas gibt. Ja, und dabei noch meint, dass es komplett richtig ist, was er tut. Und an den Wegen stehen Leute zu, die ihm rufen, zurufen und Warnsignale geben und ihn warnen und zurufen und hupen, das mach halt, stopp, dreh um, und er misst ihnen keine Bedeutung bei. Das ist der Zustand, der hier beschrieben wird. Möge Allah uns alle recht leiten. Wie im Koran ja auch steht in Suratul Kaf, dass deren Taten verschwendet sein werden und sie meinen noch, dass sie Gutes getan haben. Aber Allah wird ihren Taten kein Gewicht beimessen. Ja, und sie dachten ganz halt, wieso? Wir tun doch Gutes. Möge Allah uns vor dieser Blindheit bewahren. Ja, und deswegen warnt Allah uns, gebietet Allah uns nochmal, ja, Bani Adama, hört auf Allah, khudhu zinatakum. Nehmt oder legt an euren Schmuck, khudhu hier im Sinne von legt an, euren Schmuck, wörtlich, Sina heißt Schmuck, legt euren Schmuck an, mit Schmuck ist hier die Kleidung gemeint. Mit Schmuck ist hier die Kleidung gemeint, bekleidet euch, bedeckt euch, inda kulli masjidin, bei jeder Gebetsstätte und ganz im Besonderen, wenn ihr Tawaf macht, bei der Kaaba. Das sowieso ganz, ganz bestimmt, und bei jeder Moschee beim Gebet sollte der Mensch bekleidet sein. Auch der Mann, der muslimische Mann, hat eine Mindestbekleidungsverpflichtung, wenn er sich zum Gebet aufstellt. Ja, er darf auch nicht, zum Beispiel die Schultern sollten nicht frei sein. Ja, wenn er natürlich sehr arm ist und da soll er ein Tuch wenigstens über eine Schulter ziehen, da gibt es dann verschiedene Erklärungen, wie er das machen kann. Aber der genug hat, sollte sich bekleiden im Gebet. Es gibt eine Mindestbekleidungsvorschrift auch für den Mann, für die Frau, dass sie auch den Kopf bedeckt. Ja, und dass sie ja auch ganz vom ganzen Körper bedeckt ist, wie es in Hadithen auch heißt, das Gebet ist nicht akzeptiert von einer Frau, die die Pubertät erreicht hat, die ohne Kopfbedeckung betet. Und das heißt nicht, dass sie nur Kopf bedeckt und alles andere nicht bedecken muss. Das ist natürlich ja die äußerste Grenze eben. In der Kuli Masjidin, wakulu, washrabu, wala tusrifu, und esst auch. Und trinkt auch, also benutzt doch die Kleidung, die Allah euch gegeben hat. Weil das war ja dieser Frömmigkeitsgedanke der Mushrikin, dass nein, 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 wir ziehen uns nicht an, das sind sündhafte Kleider. Also im Sinne von, ja, dass wir sind so sündenhassend, dass wir jetzt sogar die Kleidung ablegen. Und auch bei denen in Tafsir steht auch, dass sie, und hier stellen die Ulama eben den Zusammenhang her, zwischen warum jetzt Allah auf einmal sagt, kulu washrabu. Wie passt das jetzt zu khudhu zinatakum und was wir vorher gelesen haben? Sie sagen, dass die Quraysh pflegten auch zu sagen, dass heute wird nur der sich bekleiden, wenn Hajj war, ja, wenn Leute zu Hajj kamen, dann die Quraysh und die Hums, diese besonderen Creme de la Creme der Quraysh, die sagten, dass heute wird nur der bekleidet sein beim Tawaf, der unsere Kleidung bekommt, und nur der wird essen, der unsere Speise isst. Und das meinten sie im Sinne von, wir sind so großzügig, wir speisen die Hajjis. Ja, wir sind die Quraysh und wir sind die Homs und wir speisen die Hajjis. Und Allah sagt aber nein, kulu washrabu, esst und trinkt. Warum sollen die, die nicht von eurem Essen nehmen, sollen die nicht essen? Manche Ulama sagen auch, dass die auch andere bestimmte Regeln hatten, dass sie während bestimmten Zeiten bestimmte Tiere nicht aßen und dass Allah das hier widerlegt. Und manche Ulama sagen auch, dass nein, hier ist eine Anspielung auf diese Rituale der Mushrikin, die wir in Suratul An'am und auch in Suratul Ma'ida schon gelesen haben, dass bestimmte Kamel, gewidmete Kamele eben nicht mehr halal waren und so weiter. Und Allah weiß am besten, was davon genau jetzt hier gemeint ist. Und alles hat einen Zusammenhang. Allah sagt auf jeden Fall, verzichtet nicht auf die Gnaden, die Allah euch gegeben hat. Esst, trinkt, seid dankbar dabei. Wala tusrifu, seid nicht maßlos. Seid nicht maßlos. Das ist alles, was Allah von euch erwartet. Seid nicht maßlos. Was bedeutet genau maßlos sein? Das werden wir gleich besprechen. Nochmal im Gebet bekleidet sein ist natürlich außerhalb des Gebetes auch. Ne? Aber hier eben das, vor allem im Gebet. Ja? Die entblößen sich ja extra im Gebet, die Mushrikin, der Araber. Also komplett das andere Extrem. Und folgt nicht der Art der Jahiliya. Bedeckt euch, tragt euren Schmuck. Allah will, dass ihr euren Schmuck, eure Kleidung tragt, genau, und auch natürlich euch ihm alleine ergebt. Ja, in Tirmidhi, an Aishata radiallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul ha'idhi, das Gebet einer Ha'id, also einer Frau, die schon die Menstruationsalter erreicht hat, la illa bi khimar, außer mit einem Khimar. Das ist ein Hadith. Jetzt gibt es natürlich viele andere auch, wo die Regeln nochmal klar erklärt werden. Aber nochmal, das würde jetzt zu weit gehen. Über Hassan radiallahu an heißt es, dass er zum Gebet, und nochmal, das sind jetzt keine Regeln, das soll uns nur ein Verständnis geben, wie man das auch machen kann, ja, wie man das vielleicht auch machen könnte. Er pflegte zum Gebet seine schönste Kleidung anzuziehen und dazu zu sagen, dass Allah liebt Schönheit und deswegen mache ich das, ja. Aber natürlich, wenn deine schönste Kleidung automatisch auch deine ungemütliche Kleidung ist oder vielleicht deine engste Kleidung, die du gerade im Schrank hängen hast, dann sollte das natürlich nicht sein. Ja, das heißt wieder, muss man ein bisschen schauen jetzt, ne? Sollte auch natürlich angenehm zu tragen sein, damit du nicht ganze Zeit nur mit deinem mit der Kleidung beschäftigt bist und sie gerade zupfst und gerade ziehst und nicht mehr auf Gebet konzentrieren kannst. All diese Aspekte sollten beachtet werden. Kleidung sollte übrigens auch Sina, Schmuck, das bedeutet ja auch, dass sie sauber sein sollte, ja nicht verschmutzt oder einen unangenehmen Duft haben sollte, gerade in der Moschee, das gehört natürlich auch dazu, aber das ist jetzt ein Seitenaspekt. Und esst und trinkt und seid nicht maßlos, also auch in so etwas Grundweltlichem wie Essen und Trinken und Kleidung tragen, sollte man die Zufriedenheit Allahs beachten. Ja, für Angeberei Leute speisen, wie die Quraysh schon ein bisschen. Ja, nur die, die wir speisen, so diese, schon großzügig, aber ja, leider auch Angeberei dabei, dafür jetzt geben und kochen, ist Israf. Ja, das gehört auch zu Israf. So viel essen wie unnötig. Die Ulama sagen auch ständig essen. Viel zu viel essen ist auch Israf. Aber die Ulama sagen auch, so wenig essen, dass man schwach wird und krank wird, ist auch Israf. Das ist auch maßlos. Ja, weil das auch ein Maß wurde nicht eingehalten. Deswegen auch die Kinder erziehen, dass sie so viel auf den Teller nehmen, wie sie auch essen können. Ja, und nicht erstmal schaufeln und dann, oh, nach zwei Bissen sagen, ich kann nicht mehr. Das ist etwas, was man bei Muslimen immer beobachtet hat, dass sie das ihren Kindern eigentlich anerzogen haben, wenn man das so beobachtet. Das sollte auch auf jeden Fall gemacht werden. Und das sieht man auch dort, wo Leute wirklich wenig zu essen haben, da sieht man wirklich, dass sie jeden, dass sie das Milchglas noch kippen, ja, und diese paar Tropfen Milch, die sich dann ansammeln, auch noch benutzen. Ja, und dort, wo Leute viel haben, dort wird weggeschmissen. Ja, also das ist das, was dann wirklich passiert. Wala tusrifu. Der Prophet Sassim sagt in einem Hadith auch, dass inna min al-israfi an ta'kula kulla mashtahit. Das von Israf ist auch, dass du isst alles, wonach dir ist. Also alles, wonach du Begierde hast, wörtlich. Ja, also dass man nur noch auf Geschmack achtet und nicht mehr auf Nahrhaftigkeit. Ja, diese Schnellrestaurant, ich will jetzt keine Namen nennen, Schnellrestaurant-Mentalität, was keine Nährstoffe hat und komplett ungesund ist, aber nur wegen dem Geschmack dahin geht, das auch nicht unbedingt, ja, ich will jetzt nicht sagen Israf, man darf kein Hukum darüber geben jetzt, aber ja. Über die Zeit von Harun al-Rashid, wo Wissen sehr, sehr verbreitet war und die Bibliotheken der Muslime sehr, sehr voll waren und es sehr viel Gelehrsamkeit gab, da gibt es eine Geschichte, dass da einen christlichen Arzt gab und er fragte Ali bin Hassan bin Waqid, eine Persönlichkeit aus der Zeit, er sagte zu ihm, dass ja, in eurem Buch, im Koran meint er, gibt es nichts über Tib, über Medizin. Und es gibt doch nur zwei Wissenschaften, die Wissenschaft des Körpers und die Wissenschaft der Religion, sagte dieser christliche Arzt. Und dieser Ali bin Hassan sagte, bin Waqid sagte, dass Allah hat die gesamte Medizin in einem halben Vers zusammengefasst. Kulu washrabu wa la tusrifu. Esst und trinkt und seid nicht maßlos. Ja, und dieser Arzt sagte wahrlich, er hat, und dann zitierte er noch ein Hadith, wo der Prophet s.a.w. sagte wohl, dass der Magen ist der Hort der Krankheit, von dort ziehen die Adern weiter und verbreiten dann entweder Krankheit oder eben Nahrhaftigkeit im ganzen Körper. Und deswegen gebt dem Körper zu essen, was er gewohnt ist. Also der Mensch sollte das essen, was er seiner Beschaffenheit nach, seiner Umgebung nach, seinen Körper braucht. Ja? Deswegen sehen wir zum Beispiel in kalten Ländern, gibt es andere Kultur vom Essen als in sehr, sehr warmen Ländern. Ja? Oder zu verschiedenen Jahreszeiten wachsen auch verschiedene Dinge. Ja? Dass zu jeder Jahreszeit alles essen, ist nicht unbedingt von der Natur, was der Mensch braucht. Das ist jetzt ein sehr, sehr weites Thema, aber diese Aussage würde zum Beispiel mit der chinesischen Medizin oder der Naturmedizin in Indien, Pakistan, in diesen Gegenden komplett übereinstimmen. Dass der Magen, der Hort, also wenn der Magen gesund ist, ist der Körper gesund. Das ist so die Botschaft, die man auch in den vielen Naturheilmethoden so ungefähr wiederfinden würde. Ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt keine Wissenschaftler hier, die jetzt irgendwelche Wissenschaftler, die irgendwelche Behauptungen aufstellen wollen. Das war jetzt nur kurz zum Thema, mal zitiert. Wer sich weiter informieren will, soll sich informieren. Bei Bayhaqi gibt es auch eine Riwaya, wo auch gesagt wird, dass der Magen ist wie ein Wassertank. Ja, der Magen ist wie ein Wassertank. Von dort gehen die ganzen diese Leitungen, ja, von dort gehen die Leitungen weiter, also auch ein ähnliches Hadith, das das wiedergibt. Allah weiß am besten. Genau, Israf ist auch jede Art von Verschwendung und Israf bedeutet auch Haram zu benutzen. Also auch wenn du total gesund und dein Öko-Essen auf deinem Teller hast, aber es kommt von Haram-Einkommen, ist auch Israf, rechtlich gesehen. Ja, also das auch, das wäre auch Israf, egal was essen, ja, Hauptsache Geschmack, diese Kultur, möge Allah unseren Kindern helfen und wirklich, ja, dass sie nach der Schule zum Schulweg hin und zurück, dann eine Cola-Dose hin und zurück, ja, am Tag dann schon mal zwei Cola-Dosen getrunken haben. Katastrophe. Alarmstufe. Haare stehen zu Berge. Magen dreht sich um. Augen verdrehen sich. Ich weiß nicht, wie ich es noch ausdrücken soll. Wie kann man das den Kindern antun? Und Allah, ich rede jetzt nicht zu laut, weil Allah weiß, was die eigenen Kinder ab einem gewissen Alter draußen tun. Man kann nur bis zum gewissen Alter ihnen das mitgeben. Und sie warnen eben. Und wirklich, es sind auch nicht immer nur die Eltern schuld. Es ist echt auch gemeint, dass es diese Sachen so billig gibt. Es ist wirklich ein Strukturproblem auch. Strukturell ist es falsch, dass so etwas so billig zu haben ist. In manchen Gegenden der Welt, das ist so Katastrophe, ist sauberes Wasser teurer als eine Flasche Cola. Warum? Warum ist das so? Warum kriegen die so viel Steuererleichterung? Warum? Warum darf das sein, dass ein Kind oder ein Dorf leichter an eine Kiste Cola kommt als an sauberes Wasser? Also das muss uns aufregen. Und nicht nur mich alleine, uns alle muss das aufregen. Das darf nicht sein. Das ist ein. Letztens habe ich gehört in einer Dokumentation, ich glaube das, aber wenn ihr das nicht glauben wollt, natürlich jedem überlassen, dass wir sind die erste Generation, wo die Kinder, weil es so viele Krankheiten gibt mittlerweile, die immer jünger werden, wie Diabetes Typ 2 und viele, viele andere Übergewichtigkeit und damit eben auch Zähne. Kinder werden an Zähnen operiert, kleine Kinder. Mit Vollnarkose geht man in die Krankenhäuser. Das ist unglaublich, was passiert. Weil die so zerfressen sind wegen der Überzuckerung ihres Körpers. Also, und das ist natürlich, hat mit diesen Getränken und so weiter zu tun. Und Israf. Allah warnt uns davor. Aber wenn wir nicht hören und wenn das ja irgendwie mit unserer Religion nichts zu tun hat, obwohl es eindeutig im Koran steht, dann, ja. خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Dann müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Was wollte ich gerade sagen? Dokumentation. Genau, da hat die Frau gesagt, wir sind die erste Generation, Entschuldigung, deren Kinder weniger Lebenserwartung haben als ihre Eltern. Und wir sind trotzdem noch total cool und auch eine Flasche Cola schadet doch nicht. Und das sind Spießer, die so reden. Ja, eine Flasche nicht, aber wenn dein Kind das jeden Tag trinkt und gar nicht mehr Wasser trinken will, weil es ja nach nichts schmeckt, dann müssten doch mal langsam die Alarmglocken angehen. Und Gemein, ich finde es echt gemein. Also von jedem, der daran Mitschuld hat, ist echt von jedem gemeint. Ich sage nicht, dass Eltern jetzt schlechte Eltern sind. Jeder versucht sein Bestes. Aber es ist, wenn nicht gemein, dann dumm. Dann einfach zu kurz gedacht. Ja? Oder halt hilflos. Das mag auch sein, dass man einfach so hilflos ist und beschränkt ist in den Möglichkeiten. Das mag bestimmt auch sein. Ich will ja gar nicht sagen, wirklich. Es ist wirklich schwer. Möge Allah uns allen beistehen, wirklich. Wie kam ich jetzt drauf? Wala tusrifu. Ja. Und dann die größte Warnung, die größte Warnung, dass Allah dann sagt: Innahu la yuhibbul musrifin. Gewiss Allah, er liebt nicht die Musrifin, die Maßlosen. Wisst ihr, ich fände das, würde das total begrüßen, wenn einer von euch mal eine Liste machen würde von all den Sachen, die Allah nicht liebt. Im Koran steht ja immer wieder: Innahu la yuhibbu. Ja? Dass wir mal so eine Liste haben und dann als Poster drucken. Das wäre doch mal schön. Ja, Allah belohne jedem, der sich das jetzt mal vornimmt. Einfach mitschreiben, immer wenn das vorkommt, einmal mitschreiben, ah ja, dass wir das mal zusammenfassen, das wäre doch mal schön. Also mit anderen Worten, wenn man sich dieser schuldig macht, ja, dieser Verbrechen schuldig macht, dann gehört man zu den Musrifin und verliert die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es kann nichts Schlimmeres geben. Es kann ja nichts Schlimmeres geben für den Gläubigen, als dass er die Liebe von Allah verliert. In Bukhari heißt es auch von Ibn Abbas, radiallahu an, dass er sagte, dass esst, was ihr wollt und tragt, was ihr wollt. Solange ihr zwei Dinge vermeidet, Israf und Hochmut. Also Israf und Hochmut, das sind so die Limits. Ja, aber ansonsten qualitativ anziehen, schön anziehen, du nimmst keinem das Recht. Mal was Teures tragen, in Ordnung, wenn es nicht übertrieben wird, wenn nicht jemandem das Recht genommen wird, wenn man nur noch teure Sachen anzieht und nie Sadaqa gibt, das ist dann wieder übertrieben. Das sind, genau, Israf, Arroganz, Übertretung, das sind die Dinge, die man vermeiden sollte. Bei Imam Ahmed heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Der Sohn Adams füllt nichts Schlimmeres, kein schlimmeres Gefäß als seinen Magen. Es ist Genüge für den Sohn Adams, dass er ein paar Bissen zu sich nimmt, die sein Rückgrat aufrecht halten. Wenn er mehr möchte, dann lass ihn ein Drittel mit Essen füllen, ein Drittel mit Trank und ein Drittel, um zu atmen, also für den Atem. Bei Tirmidhi und auch bei Nisa'i wird das überliefert. Wir hatten ja letztes Mal diese Frage, dass manche sagen, Übergewichtigkeit ist nicht von der Sunna, weil dieses Hadith, was ich gerade erwähnt habe. Ja, wenn die Übergewichtigkeit von zu viel Essen kommt, dann ist das so. Ja, zu viel Essen ist nicht von der Sunna und man sollte der Sunna gemäß ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das ist klar. Und gesund essen, nahrhaft sein und so weiter. Ne? Aber in vielen Fällen ist zum Beispiel, was heute in modernen vielleicht Kategorien als übergewichtig beschrieben werden würde, hätte früher nicht als übergewichtig gegolten. Zum Beispiel, wenn eine Frau ein paar Kinder bekommen hat, dann in alten Generationen, sah sie halt nicht mehr so aus, wie als sie 15 war. Und keiner wäre auf den Gedanken gekommen zu sagen, oh, du bist jetzt übergewichtig und du musst alles versuchen, wieder so auszusehen, als du noch 18, 19, 20 warst, bevor du das erste Kind bekommst. Darauf wären die Menschen nicht gekommen. Ja, und deswegen müssen wir halt dann schauen, welche Übergewichtigkeit meint man jetzt? Die wegen Überfressung, sage ich jetzt mal, ja, wenn man zu viel gegessen hat, maßlos war im Essen, oder wegen bestimmten Lebensumständen, die eben dazu geführt haben, obwohl man sich relativ gesund ernährt hat, dass man eben mehr Gewicht hat, als vielleicht in bestimmten Kreisen als angemessen wirken würde. Das sind halt die Unterschiede. Das wollte ich letztes Mal nochmal klar machen. Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. Wala tusrifu. Ja, und das Schlimmste, dass man dann die Liebe Allahs verliert. Möge Allah uns davor bewahren und uns seine Liebe zukommen lassen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.